schreibst auch, wie man den Körper und die Gesundheit auf natürliche Weise sehr schön boosten kann. Darauf basiert ja auch das Buch Lithium-Komplott, beziehungsweise auf der Idee, dass uns ein ganz essentielles Spurenelement fehlt, oft und meist fehlt. Sagst auch, dass an Krankheiten wie Alzheimer beispielsweise in Wahrheit nicht altersbedingt sind, sondern eigentlich ja verhindert werden könnten. Und im Gegensatz zu vielen anderen legst du dich da auch wirklich einigermaßen fest, was ich ja sehr, sehr spannend gefunden habe. Deswegen bitte könntest du darauf noch mal kurz eingehen.
Ja, ich lege mich da 100% fest. Alzheimer ist nicht Teil der menschlichen Evolution gewesen. Als Alois Alzheimer das 1906 zum ersten Mal beschrieben hat, nannte er es eine Kuriosität. Also der hatte viele Patienten, man hatte viele Hirne angeguckt. Und was er in dem Hirn der seiner Patientin gesehen hat, die früher an Alzheimer verstarb, weil sie auch eine Mutation hatte, die diesen Prozess beschleunigt, nicht ursächlich wirklich ist und eigentlich nur den Prozess beschleunigt, da hat er eben eine Kuriosität entdeckt. Und ich weiß, dass selbst in den 1940er Jahren, also über 30 Jahre später oder 40 Jahre später, es noch nicht mal in den Lehrbüchern der Neuropathologie war, dieses Krankheitsbild kannte niemand. Ja, es war einfach so selten, dass man es nicht wert fand, darüber ein Kapitel zu schreiben. Erst durch unsere ja modernere Lebensweise mit vielen Schadstoffen, die ich unter dem Gesetz des Maximums, wie viel hält der Körper aus? Und natürlich auch viele, viele Mängel. Also wir ernähren uns zwar irgendwie kalorisch gut, ja, keiner verhungert mehr, aber wir haben natürlich qualitativ eine massive Einbuße. Viele Vitalstoffe fehlen, viele ja, essentielle Spurenelemente. Also da fehlt einiges, was wir in der Zwischenzeit wissen, massive kausale Risikofaktoren für Alzheimer sind. Und dann kommt noch dazu, dass man ja ein gesundes Leben nicht nur definieren kann durch Giftstoffe und Vitalstoffe. Es ist eigentlich mehr eine Summenformel. Und ich greife da immer wieder zurück auf mein erstes Buch, was ich zu dem Thema geschrieben habe. Das heißt die Methusalem-Strategie. Und die Methusalem-Strategie, da habe ich eine Formel entwickelt, die erklärt, warum man in den sogenannten Blue Zones praktisch bis ins hohe Alter so gut wie kein Alzheimer entwickelt, ganz selten. Und warum man bei uns ja diese katastrophale Entwicklung sieht. Und ich habe das in meinem eigenen Körper, meinem eigenen Lebenserfahrung habe ich da gemacht. Und das dann auch umgesetzt. Bin dann noch ein Radrennen gefahren, mal quer durch die USA, wo ich 5 Jahre vorher noch nicht mal ein Rennrad besaß. Und habe dann die Methusalem-Strategie eben umgesetzt und darüber wurde auch publiziert wissenschaftlich. Diese Formel zeigt eben, wir brauchen einen Sinn im Leben. Ich habe vorhin schon mal kurz angedeutet, wenn Harari sagt, das machen wir den unnützen Menschen, keinen Sinn mehr zu haben, ist ein Alzheimer, beförderlicher Faktor. Also wenn man morgens aufsteht und nicht weiß, was tue ich heute eigentlich mit meinem Tag, Langeweile, nichts zu tun zu haben, ist ein enormer Stressfaktor und liefert natürlich auch keine Inhalte fürs Gehirn. Ganz, ganz schlimm. Schlechter Schlaf, Stress, extremer Stress, wenn man vielleicht 2 oder 3 Jobs hat, bis man dann irgendwann keinen Job mehr hat und dann in die Pension geht, was die Natur für uns nicht vorgesehen hat. Bewegung, körperlich Bewegungsmangel. Es geht alles hier immer um den Ausgangsort von Alzheimer. Ich habe das ja vorhin schon genannt, die autobiografische Gedächtniszentrale, der Hippocampus, dort beginnt der Alzheimer. Und was ich in meinem Paper, wo ich vorhin auch schon angedeutet hatte, Unified Theory of Alzheimer's, dargestellt habe, wo ich alle Risikofaktoren, wirklich alle, die damals bekannt waren, in eine gemeinsame Theorie gepackt habe, die sind ja alle vermeidbar, die sind ja alle sozusagen veränderbar. Und wenn man die verändert, es zeigen alle möglichen Studien, auch über 1000 Publikationen flossen da rein, dann sieht man, jeder dieser Faktoren ist nur deswegen ein Risikofaktor, weil er im Prinzip verhindert, dass hier der Hippocampus das tut, was er eigentlich lebenslang tun sollte, nämlich wachsen, um unseren Erfahrungshorizont zu erweitern, unseren Erfahrungsschatz zu erweitern. Und der war instrumentell bis Ende des 19. Jahrhunderts für die Familie, die Älteren, die Senioren. Also Seniorität und nicht Senilität war das Thema. Seniorität hat dafür gesorgt, und es zeigen Aufzeichnungen, die so, ja, weit schon publiziert wurden, dass es in der Zwischenzeit Schulbuchwissen ist. Man nennt es die Großmutterhypothese. Ich nenne es liebevoll die Evolution der Großmutter. Dort wurde gezeigt, dass für jedes Lebensjahrzehnt, wo eine Großmutter noch in der Familie war, also die selbst keine Kinder mehr bekam, jenseits der 45, aber noch in der Familie war, 2 Enkel mehr das Erwachsenenalter erreichten, im Gegensatz zur Familie, wo die Großmutter fehlte. Das heißt, ihr Erfahrungswissen, ihr Beitrag in der Familie, unterstützend da zu sein, hat dafür gesorgt, dass mehr Kinder ihr eigenes Erbgut weitergeben konnten. Und damit hat man eine Selektion für A, Langlebigkeit. Das heißt, wir verdanken den Großmüttern, dass wir so alt werden können, wie wir werden. Und natürlich Langlebigkeit kombiniert mit geistiger Fitness. Und das wiederum zeigt sich ganz funktionell in der Fähigkeit des Hippocampus bis ins höchste Alter Hirnzellen bilden zu können, Nervenzellen bilden zu können, die entscheidend dafür sind, dass unsere autobiografische Gedächtniszentrale einen Erfahrungsschatz anlegt. Und was ich zeigen konnte in Unified Theory ist eben, dass wenn wir diese Bildung neuer Hirnzellen bis im Erwachsenen, man nennt das adulte hippokampale Neurogenese, wenn wir die unterminieren, entweder durch Giftstoffe, entweder durch Spike-Protein, ja, Spike-Protein sorgt für eine Neuroinflammation, für ein Lahmlegen dieser Produktion mit konsequenterweise dann eben einer beschleunigten Alzheimer-Entwicklung, was wir zum Beispiel in der Studie in Korea sehen können, eine massive Beschleunigung der Alzheimer-Entwicklung nach der zweiten Injektion. Was ich aber prognostiziert habe schon in meinem Buch, Das indoktrinierte Gehirn, genau diese Entwicklung, die dann ein Jahr später publiziert wurde. Also wenn wir die ganzen Risikofaktoren sehen, dann gibt es ja keinen Grund, warum wir Alzheimer kriegen müssten. Wir müssen einfach nur die Risikofaktoren minimieren. Und da gibt es eben zwei Gesetze, damit die Autoregulation des Gehirns funktionieren, Gesetz des Minimums und des Maximums. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, welches von diesen beiden Gesetzen ist das Wichtigere, dann würde ich sagen, das Minimum. Da gibt es auch Studien zu, die es belegen. Wenn ich sozusagen dafür sorge, dass mir an nichts mangelt, dann kann ich auch ein paar mehr Toxine ab. Wenn ich allerdings einen Mangel habe und dann noch die Toxine dazukommen, habe ich ein gewaltiges Problem. Und diese Kombi hat man bei Covid angewandt. Ich habe vorhin erzählt, dass diese HIV-Infektionen jetzt das Immunsystem lahmlegen, weil die einen T-Zelltropismus haben. Die greifen T-Zellen an. Eines der ersten Dinge, die man in Wuhan entdeckt hat, dass den Menschen die T-Zellen abhanden kommen, die man braucht für eine vernünftige Immunantwort. Gleichzeitig allerdings können die T-Zellen nicht funktionieren unter Vitamin-D-Mangel. Und parallel zur Propagation sozusagen der Impfung hat man dafür gesorgt, dass Menschen kein Vitamin D zuführen, hat davor gewarnt, bringt nichts, nützt nichts und das wider aller Evidenz. Und der Tweet von Lauterbach, der wurde gar nicht groß, ja, in Szene gesetzt. Niemand hat darüber gesprochen, selbst der Lauterbach sagt, wir brauchen Vitamin D. Und ganz entscheidend war für mich eine Analyse, die ich vor, also eine Entdeckung, die ich vor kurzem gemacht habe. Ich habe mal geguckt, was hat eigentlich der Fauci? Hat er jemals was zu Vitamin D gesagt? Ich meine, der Fauci ist einer der Mitkonstrukteure dieses ganzen Themas. Der wird jetzt natürlich auch in den USA vor Gericht gezerrt. Deswegen, der war ja mit sozusagen federführend für die Interaktion mit dem Wuhan-Labor in seiner Funktion als Chef der National Institute of Allergy and Infectious Disease und dessen Labor übrigens ganz eng mit dem Moderna-Labor zusammenarbeitet und den Impfstoff entwickelt hat. Also ganz, ganz skurril, was da alles zusammenhängt. Auf jeden Fall wurde er gefragt, es war im September, Mitte September 2020, was denn er jetzt machen würde, solange kein Impfstoff da ist, gegen die Gefahr, mit Covid infiziert zu werden. Und dann hat er gesagt, naja, Stressabbau sei wichtig, Schlafen sei wichtig und Vitamin D. Es ging keine 2 Tage. Time Magazine, New York Times, alle möglichen großen Outlets, Medien haben berichtet, ja, alles, was der Fauci sagt, ist richtig. Nur bei Vitamin D, das heißt seine persönliche Meinung, das braucht die Bevölkerung nicht. Also wenn er glaubt, Vitamin D sei gut, okay, aber es ist halt keine Empfehlung für die Bevölkerung, als Bevölkerung zu sehen.
Spannend,
Also
also nach.
massiver, ganz spannend. Also man hat, dass man gut schlafen soll, okay, Bewegung ist gut, Stressabbau ist gut, damit das Immunsystem funktioniert, logisch. Ja, Stress reduziert die Fähigkeit des Immunsystems durch die Cortisol, legt das ja lahm, ne? Aber dass man das Vitamin D-Thema hat, war sofort aufgegriffen und dann kamen die Faktenchecker. Und wenn so mal vehement gegen Vitamin D gewettert wird, dann ist logisch, da ist ganz viel zu lesen. Und ich kann jedem empfehlen, der das wirklich mal genau verstehen will, wie das zusammenhängt, da habe ich ein Buch drüber geschrieben, Herdengesundheit. Mein Buch Herdengesundheit ist im Prinzip ein Buch, was genau diese ganzen Zusammenhänge darstellt und natürlich auch, wie die Akteure da zusammengearbeitet haben. Das habe ich 2022 dann im Frühjahr publiziert.
Das werden wir natürlich auch verlinken. Das ist ja hochspannend, weil es macht sonst nie, also wirklich mit so einer wissenschaftlichen Präzision. Ich kenne nicht viele Leute, die das so, dieses Thema so aufarbeiten. Und Vitamin D ist das ja das eine, und Lithium ist ja auch das andere, dass
Lithium ist
die.
das andere Thema, genau. Lithium ist genau das Thema. Warum Lithium? Lithium hat, was das Spike-Protein angeht, drei Komponenten, also funktionell drei offensichtliche Komponenten, die wichtig sind. Die erste ist A, wir wissen, dass es vor Alzheimer schützt, wenn man die Konzentration erhöht. Das heißt, es hat irgendwie beeinflusst das unsere autobiografische Gedächtniszentrale, die durch das Spike-Protein attackiert wird. Wir haben also ähnlich so ein Gesetz des Minimums, Maximums Situation wie bei, ja, Spike-Protein. Impfung, also Impfung und Vitamin D-Mangel. Eine ähnliche Situation haben wir hier auch. Spike-Protein, Impfung und Lithiummangel. Deswegen die beste Kombi ist Lithium und Vitamin D. Und wenn man wissen will, was man alles tun muss, mein Buch, Das Lithium-Komplott, Kapitel 4, dort ist ein neuer systemischer Ansatz der Medizin beschrieben, der übrigens, als ich ihn zum ersten Mal formuliert habe, und darüber gesprochen habe, öffentlich, hat es jemand mitbekommen, der gute Kontakte zur Children's Health Defense hat, eine Organisation, die von Kennedy, ja, entwickelt wurde. Und in der Zwischenzeit ist sogar dieses Konzept, was im vierten Kapitel ist meines Buchs, liegt bei Kennedy auf dem Tisch. Also ist er gleich ins Englische übersetzt worden. Inzwischen ist das ganze Buch auch in Englisch übersetzt worden. Aber dieser Teil ging dann Make America Healthy Again. Der ist dann praktisch über ihm auf dem Tisch gelandet. Und da gibt es einen gesamtsystemischen Ansatz, wo Vitamin D, Lithium, Omega-3 und andere Sachen, aber eben der systemische Ansatz, Lebenssinn, Bewegung und so weiter, Gesetz des Minimums, um Homöostase zu erreichen, diskutiert wird. Gut, Lithium, was macht es im Gehirn? Lithium ist wahrscheinlich eins der ältesten Spurenelemente überhaupt, die wahrscheinlich schon die Urzelle, die erste Zelle, aus denen alle entstanden sind, nennt man liebevoll LUCA, Last Universal Common Ancestor, aller Wesen auf diesem Planeten, also auch der Pflanze, die bei dir im Hintergrund ist. Und ich glaube, bei mir ist auch eine im Hintergrund, zu sehen, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, diese ganzen Pflanzen, nutzen auch Lithium. Und zwar für den sogenannten Prozess der Autophagie. Autophagie wird in allen Lebewesen gleich reguliert und Lithium ist der Hauptregulator. Und unter Lithium findet Autophagie statt. Und Autophagie ist nicht nur für das Recyceln von Zellmaterial notwendig und den Erhalt der Zelle, was für unsere Hirnzellen absolut entscheidend ist. Ohne Autophagie würden unsere Hirnzellen über die Jahre zumüllen und zerstört werden. Und eine Zumüllungskrankheit ist unter anderem Alzheimer. Das heißt, Alzheimer ist entsteht unter anderem dadurch, dass die Zellen Müll ansammeln, Alzheimer-Toxin und andere Sachen nennt man die dann. Und die abzubauen über Autophagie ist ein ganz grundsätzlicher Mechanismus. Deswegen ist auch Bewegung gut, Fasten gut und so weiter. Und Autophagie ist aber auch einer der ältesten Mechanismen der antiviralen Abwehr. Also wenn ein Virus in eine Zelle reinkommt, was macht die Zelle? Aktiviert die Autophagie und die Zelle wird, und das Virus wird verdaut. Das heißt, die sagt einfach, danke vielmals fürs genetische Material, das kann ich gut für meine eigene Zelle brauchen. Deswegen haben alle Viren auch eine Anti-Autophagie-Strategie, versuchen die Autophagie lahmzulegen. Und die haben wieder einen doppelten Mechanismus. Wenn ich jetzt praktisch auf ein Virus auf Menschen sehe, dass ein Virus auf Menschen zugeht, ist sie angreift, dann muss ich dafür sorgen, dass die Autophagie funktioniert. Übrigens, der gleiche Mechanismus, über den Lithium die Autophagie aktiviert, der gleiche Mechanismus, das gleiche Target in den Zellen, nutzt auch Ivermectin. Ja,
Das ist auch sehr
also da haben wir eine
spannend,
Verbindung Lithium-Ivermectin, aber ich würde gar nicht Ivermectin nehmen, ich würde Lithium nehmen.
ja.
Und dass es tatsächlich funktioniert, ist gezeigt worden in einer Studie, die ist schon, ja, gab es schon Case Reports von dieser Arbeitsgruppe, eine klinische Arbeitsgruppe im August 2020. Die haben schon darauf hingewiesen, Lithium wäre ideal zum Einsatz bei der Covid-Infektion. Und dann hat dieselbe Gruppe einen peer-reviewed randomized control trial, also eine richtige klinische Studie, randomisiert. Eine Gruppe bekam Lithium, die andere nicht. Und die Gruppen, also die beide, Kontrollgruppe, Interventionsgruppe, die hatten beide so schweres Covid, dass sie in die Klinik eingewiesen werden mussten. Und die Frage, die sich stellte für diese Gruppe, das Damoklesschwert war, muss ich jetzt auf die Intensivstation, verschlimmert sich's oder verbessert sich's unter der Standardtherapie? Und dann hat man beiden Gruppen eben die Standardtherapie gegeben, aber eine Gruppe bekam noch Lithium. Und die Lithiumgruppe war in der halben Zeit aus dem Krankenhaus raus. Nicht ein einziger musste auf Intensiv, kein einziger starb im Vergleich zur Kontrollgruppe. Also der Zytokinsturm war weg like this, ja. Das war aber eine andere Funktion, also neben der antiviralen Funktion eben auch die antiviralen Phlogistische, sagt man, die anti-entzündliche, die Neuroinflammation, aber eben auch die ganze Inflammation im Körper war praktisch wieder ausgeschalten. Und das war ein zweiter Mechanismus. Und der dritte, für den Hippocampus ganz interessant, Lithium aktiviert die Neurogenese. Das heißt, die Bildung neuer Hirnzellen sorgt für besseren Schlaf, wo die Neurogenese im Wesentlichen stattfindet, weil es den zirkadianen Rhythmus reguliert. Also, wer mein Buch liest, wird verstehen, dass es tatsächlich ein Allzweckmittel ist gegen alle möglichen sozusagen biologischen Konzepte, die die Pharmaindustrie nutzt unter Lithiummangel, um Medikamente zu entwickeln.